Bevor ich nun das Bibelwort für den Abend lese, lade ich Sie ein auf eine kleine Reise durch das vergangene Jahr. Im Psalm 103 heißt es: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund wieder fröhlich macht und du jung wirst wie ein Adler. Und das Wichtigste da drin: vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lasst uns jetzt an drei glückliche Momente des vergangenen Jahres denken, jeder für sich. Drei glückliche Momente. Vielleicht im Kreis der Familie, irgendwo im Urlaub, nach einer Krankheit, in der Arbeit, im Gottesdienst. Und jetzt drei traurige Momente des vergangenen Jahres. Nur Mut. Es ist beides in Gottes Hand. Und jetzt formuliert einfach ein kleines Gebet und dankt für beides. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen. Das wäre schon mal sehr wichtig. Es ist ein Geschenk, dass wir leben. Es ist ein Geschenk Gottes, dass wir atmen. Und nun lese ich euch aus dem zweiten Buch Mose, im 13. Kapitel, die Verse 17 bis 22. Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sähen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste zum Schilfmeer. Und Israel zog wohlgeordnet aus Ägyptenland. Und Mose nahm mit sich die Gebeine Josefs, denn dieser hatte den Kindern Israel einen Eid abgenommen und gesprochen: Gott wird sich gewiss euer annehmen, dann führt meine Gebeine von hier mit euch hinauf. So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Amen. Liebe Gemeinde, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Dieses Wort aus dem Jesaja-Buch möchte ich über meine Ansprache stellen. Die stärksten Gebete damit möchte ich beginnen, sind oft nur zwei Worte lang. Das vielleicht kürzeste Gebet überhaupt lautete einfach nur: Hilf, Herr. Es stammte aus dem Mund des Petrus, als er am Sinken war. Ein anderes sehr kurzes Gebet ist: Danke, Gott. Oder eins mit drei Wörtern: Wie lange noch? Oder super kurz aus dem Mund des blinden Bartimäus, wenn man es ganz direkt übersetzt: Will sehen. Fast wie Dialekt. Was willst du, dass ich dir tun soll? Will sehen. Und ein ganz kurzes auch, sehr berüchtigt: Warum, Herr? Ich weiß nicht, welches von diesen Gebeten eures war im vergangenen Jahr. Hilf, Herr? Oder danke, Gott? Oder wie lange noch? Oder warum, Herr? Was war euer Gebet? In meiner Seelsorgeausbildung haben sie eine ganze lange Einheit darauf verwendet, uns eine Frage auszutreiben. Und das ist die Frage mit dem einen W-Wort, und zwar: Warum? Ich habe am Anfang ein bisschen dagegen rebelliert und habe gesagt, die Frage ist doch berechtigt. Aber am Ende der Einheit hatten sie mich überzeugt. Warum? Die Frage ist ja in unseren Köpfen da. Und eine spezielle Form dieser Frage richtet sich auf die vielen Umwege in unserem Leben. Warum? Warum muss ich durch dieses oder jenes Tal eigentlich durch? Diese Frage ist so alt wie der Glaube selbst. Man kann sie also nicht einfach abtun. Seht in unserer kurzen Geschichte: Mose hatte also den Pharao so weit gekriegt, die Kinder Israels endlich ziehen zu lassen. Es brauchte die ganzen schrecklichen Plagen, bis endlich der Pharao nachgegeben hatte. Und jetzt hätte es einen bequemen Weg gegeben, hier ist Israel, See Genezareth, Totes Meer, der Nil in Ägypten und hier das Mittelmeer. Hier unten, irgendwo in einer Stadt Ramses, lebte das Volk Israel 430 Sklavenjahre lang. 430 Jahre lang lebten die Hebräer dort. Und in diesen 430 Jahren waren sie zu Sklaven geworden. Und die Sklaverei ging in ihre Köpfe ein, in ihre Herzen, in ihre Gedanken. Das Sklavendenken pflanzte sich fort und fort. Und jetzt führt Mose dieses Sklavenvolk in die Freiheit. Und passt auf, hier oben am Nil entlang, am Mittelmeer entlang, gab es eine der ganz berühmten großen Handelsstraßen. Die führte von Ägypten bis nach Gaza, was es heute auch noch gibt, und weiter. Der Horusweg. Und das war eine echte bronzezeitliche Autobahn. Ein ganz hervorragend ausgebauter und sehr, sehr gut bewachter Weg. Die Strecke hier sind bis Gaza vielleicht 300 Kilometer. Das hätte also das Volk Israel bei einer großen Menge von Leuten mit Vieh und Kindern, wären das vielleicht 4 Wochen gewesen. Fußmarsch. Seht ihr? Und dann heißt es aber in der Bibel, aber Gott führte sie nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Und dann, darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste. Nun, ihr seid ja eine Autonation und ihr wisst ja vielleicht, dass die Deutschen die Autobahn erfunden haben. In manchen Sprachen ist das Wort Autobahn eingegangen. Die berühmten Autobahnen hat sich ein gewisser Führer aus Braunau am Inn auf die Fahnen geschrieben, aber er hat sie nicht erfunden, ich habe es nachgelesen, sondern ein anderer berühmter Deutscher, nämlich Konrad Adenauer. Wer hätte das gedacht? Der war Oberbürgermeister von Köln in der Zeit zwischen den Kriegen und der hat gesagt, wir brauchen jetzt einfach eine gescheite, schnelle Straße zwischen Köln und Bonn. Und der hat das Ding gebaut, bevor der Mann aus Braunau überhaupt an die Macht kam. Also, Autobahn. Jetzt lässt Gott sie also einen Umweg machen. Umweg ist für uns ja kein Problem, oder? Illertissen, Milchlaster umgekippt, fahrst halt in Föhringer raus, fahrst so kreuz und quer über die Käferbuch, Oberhausen und so weiter. Dann hast du halt 4 Minuten Umweg. Aber, ihr Autobahnfahrer, die Umwege, die Israeliten gehen mussten, waren keine 40 Sekunden oder 4 Minuten oder 4 Wochen oder 4 Monate, sondern am Ende waren es 40 lange Jahre. Die Umwege, die einen Gott manchmal führt, sind bisweilen krass lang. Und das hat durchaus Methode. Was ich euch, vor allem den jungen Leuten, immer wieder sage und ans Herz lege, ist Folgendes. Der Weg von A nach B in deinem Leben ist bei Gott nie die kürzeste Strecke. Nie. Er führt immer über C, D, E, F, manchmal durch das ganze Alphabet. Seht ihr? Du gehst also bei A los, hüpfst schon mal gleich zu C, gehst wieder runter zu D, unterirdisch bis E, kommst wieder in den Plusbereich bis F. Und irgendwann, wenn alles voller Zickzacks ist, kommst du zu deinem B. Das ist Methode. So führt Gott. Der kürzeste Weg ist immer ein weiter Umweg. Warum? 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 Warum ist es so? Ich weiß, in manchen Kirchen, da wird euch das angeboten, kommt zu Jesus, der löst alle deine Probleme sofort. Und ich will das gar nicht einmal bestreiten. Ich habe viele und wunderschöne Wunder erlebt. Ich habe spontane Gebetserhörungen erlebt, manche kleinere Heilungen, die krassen noch nicht. Aber ich habe schon oft erlebt, dass Gott Dinge durch ein Gebet verändert. Aber denk jetzt nicht, dass einfach das Problem verschwindet aus deinem Leben. Das wird nicht so sein. So führt Gott. Warum? Nun, bevor wir auf das Warum schauen, erzähle ich euch ein paar Umwegsgeschichten, damit ihr mir auch glaubt. Denn ihr sollt ja prüfen, was ich sage. Dann nehmen wir mal den Abraham. Abraham kam aus Haran. Das liegt ein paar hundert Kilometer nördlich von Jerusalem. Der ist mehr oder weniger stracks südlich gelaufen. Er war also gleich im gelobten Land. Aber was Abraham eigentlich wollte, war gar nicht das Land, sondern er wollte ein Kind. Er wollte einen Sohn. Und das bekam er nicht. Also nahm Abraham eine Abkürzung. Da war ja noch diese andere Frau, die Hagar. Dann hat er gesagt, wenn das mit der Sarah nicht klappt, mei, es gibt ja nur andere Frauen, die sich uns anvertrauen. Dann hat er mit der ein Kind gezeugt und Gott hat gesagt, nein, ich bin kein Gott der Abkürzungen. Die Sarah wird dir ein Kind kriegen. Und so musste Abraham Jahre warten. Jahre. Nehmen wir seinen Enkel, den Jakob. Der Jakob, der war schlau. Der hat sich den Segen erlistet. Aber pass auf, kaum hatte Jakob den Segen bekommen von seinem Dad, musste er flüchten. Wohin? Wieder ganz zurück nach Haran, wo Abraham hergekommen war. Und wisst ihr, wie lange er dort gerödelt hat, geackert, geeiert? 21 Jahre. 3 mal 7 Jahre. Erst um die Lea, um die Rahel und dann noch ums Vieh. So führt Gott. Verrückt. Er verspricht dir Riesendinge und dann führt er dich auf die fetten Umwege. Josef, der Sohn des Jakob, hatte einen gigantischen Traum. Der hat gesehen, wie seine Brüder sich alle vor ihm verbeugen. Und am Schluss sogar der Papa und die Mama. Das ist ein frecher Traum. Als kleiner Junge hat er den verkündet. Und dann, wer dann gefallen ist, sind nicht seine Brüder, sondern er in den Brunnen. Dann haben sie ihn in die Sklaverei verkauft, nach Ägypten. Und dann ging es, man denkt immer, man ist ganz unten angekommen. Es ging immer noch mal eine Stufe tiefer. Er fiel in die Hände der midianitischen Sklavenhändler. Er fiel in die Hand der Frau von diesem Potiphar. Er fiel ins Gefängnis. Man denkt, es geht nicht mehr tiefer. Gott hat ihn bis ganz runter geführt, um ihn ganz groß zu machen. Und ich könnte weitermachen. Da gäbe es eine gewisse Noemi, die ist mit 2 schönen Söhnen ausgereist und mit 1 einzigen fremdländischen Schwiegertochter heimgekehrt. Nichts weiter in der Hand als ihr kleiner Glaube an den großen Gott. Da wird die Ruth, da wird die Esther, da wird ein Jeremia, ein Jesaja. Rauf und runter. Menschen, die von A nach B wollen, führt Gott durchs Kreuz und quer des Lebens. Warum? Und warum macht er das mit einem ganzen Volk? Nun, von den vielen Gründen nenne ich 2. Der erste: Diese Menschen waren bis in die Knochen Sklaven geworden. Sie hatten Sklavendenken, Sklavenfühlen, Sklavenwünsche, Sklaventräume, Sklavenverhalten. Da war nichts mehr frei oder gerade oder aufrecht in diesen Leuten. Die waren zwar ruckzuck frei, aber wenn die dort angekommen wären nach 2 Wochen, wären sie mit dieser Sklavenmentalität in das Land rein. Und der innere Sklave war schwieriger zu besiegen wie der äußere. Gott brauchte 40 Jahre, um in diesen Menschen etwas neu zu pflanzen, was kaputt gegangen war, nämlich Glaube. Glaube. Wisst ihr, der Glaube, der wird heute in Deutschland so als sowas, so ein überflüssiges Beiwerk gesehen. Sowas, was man hat oder nicht hat, spielt keine Rolle. So verkündet es zum Teil sogar die Kirche. In der Bibel ist der Glaube mit der Liebe auf einer Ebene. Glaube ist eine ganz wichtige Beziehung. So wie man lieben lernen muss, so muss man auch glauben, lernen oder besser empfangen. Und Gott nutzte 40 Jahre, indem er dieses Volk wieder und wieder gedemütigt hat und wieder aufgehoben hat, indem er ihnen Manna schickt und erstaunliche Wunder, Wasser aus dem Felsen, um ihnen klarzumachen, Leute, ich möchte eines in euch wecken. Glauben. Ihr könnt mir vertrauen, aber ich fordere dafür eines, euren Gehorsam. Ich biete euch alles, aber ich fordere Gehorsam. Seht ihr? Und wie sklavisch diese Leute drauf waren, wie schwach, wie wankelmütig, sehen wir daran. Die waren kaum aus der Wüste durch dieses Meer gezogen. Mose war ein paar Tage auf dem Berg verschwunden. Schon bastelten sie sich einen goldenen Gott. Da war nichts Festes. Und Gott wollte feste Menschen. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, weil es geschieht durch Gnade. Seht ihr, und so führt Gott sie scheinbar aus politischem Kalkül nicht hierauf, sondern hier runter. Und hier ist der Ausläufer des Roten Meeres. Und dann führt er sie in die Zwickmühle ihres Lebens. Sie standen am Ausläufer dieses Meeres. Hinter ihnen eine ägyptische Garnison, rechts von ihnen ein Gebirge und vor ihnen ein Ausläufer des Meeres. Keine Chance. Und Gott sagt zu Mose, jetzt lupf deinen Stecker. Mose streckt ihn und ein starker Ostwind treibt das Wasser weg. Und so lehrt Gott seinem Volk Vertrauen. Und wie sie in der Wüste sind, geht es gerade so weiter. Sie haben kein Essen. Gott schickt ihnen Manna. Sie haben kein Trinken. Gott lässt Wasser hervorquellen. 40 Jahre lang beweist er ihnen, ich bin für euch da. Das ist die Bedeutung des Namens Gottes. Ich bin da für euch. Er hat diesen Namen in sie hineinbuchstabiert. Er hat es in sie hineingeprägt, gestempelt. Ich bin für euch da und ich will, dass ihr für mich da seid. Ich will euren Gehorsam. Seht ihr? Und so führt er, wo er in 4 Wochen sie hätte hinführen können, führt er sie in 40 Jahren hin, ins gelobte Land. Da ist Methode dahinter. Ich bin für euch da, aber ich will euer Ohr und euer Herz. Das ist der Grund für die vielen Umwege in unserem Leben. Und erstaunlicherweise heißt es im Hebräerbrief, Jesus Christus hat an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Wenn das Herr selbst durch Leiden gehorchen lernen musste, obwohl er der Sohn Gottes war, dann kann es uns unmöglich erspart bleiben. Und das nun ist der Grund, wahrscheinlich, für die vielen und langen Umwege. Was ist nun der Trost da drin? Ich glaube, es gibt einen Riesentrost. Schon am ersten Tag ging, heißt es, dem Volk eine Wolkensäule voran und nachts eine Feuersäule. Nun, als Kind, weiß ich noch, in der dritten Klasse sollten wir das malen. Und dann habe ich auf meinem Schulheft so eine riesige Säule drauf gemalt. Und ich habe mir das wie so eine Art gigantischen World Trade Center vorgestellt, was da vor denen herlief. Die Wirklichkeit ist viel einfacher. Eine Wüstenkarawane aus 100 oder 20 Kamelen hatte einen Anführer. Und der Kamelanführer, der Karawanenführer, der hatte eine lange Stange, wo vorne eine Art Kupferpfanne drin war. Und in dieser Kupferpfanne wurde etwas verbrannt, was sehr starken Rauch entwickelt hat, sodass also eine lange Karawane, die ja in der Wüste immer in der Gefahr ist, sich zu verlaufen, sodass also auch die beiden abgehängten Kamele ganz hinten an der Rauchfahne erkennen konnten, wo es lang geht. Und in der Nacht wurde dieses Gerät hoch genug gehalten, dass man dieses Glimmen auch von der Ferne sehen konnte. So ähnlich muss man sich das vorstellen. Es war kein dauernd vielleicht überirdisches Spektakel, aber da war die Gewissheit da, wir werden geführt. Wir werden geführt. Und diese Wolken- und Feuersäule, die sie nie verlassen hat, heißt es, ich glaube, die gibt es auch in unserem Leben. Jesus Christus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Wenn er das sagt, dann meint er es auch so. Wenn er es meint, dann tut er es auch. Denn was er verspricht, das hält er. Die Frage ist nun, wie ist er bei euch gegenwärtig? Wie habt ihr ihn erlebt? Was waren die drei Begegnungen mit Gott im letzten Jahr? Denk mal nach. Ich glaube, er ist sehr stark gegenwärtig. Er ist am Tag gegenwärtig im Wort Gottes. Deshalb sollt ihr den Tag damit beginnen. Nicht mit Zeitung oder Antenne Bayern, sondern mit dem hier, mit Wort Gottes. Das hat die Kraft, Leben auf die Spur zu setzen. Er ist da im Wort Gottes. Er ist da in deinem Bruder, in deiner Schwester, in deinem Familienmitglied, die dich trösten, die dich korrigieren. Er ist tags da im Gottesdienst. Er redet zu dir durchs Wort. Er singt für dich christliche Lieder. Er ist da und er ist nachts da, wenn die Dämonen der Angst kommen, wenn die Schuld über dich hereinbricht. Er ist da im Abendmahl. Er spricht dir zu, mein Sohn, meine Tochter, was dich zu Boden drückt und zerstört, habe ich ans Kreuz getragen. Er ist nachts da mit dem Feuer der Liebe. Er ist da mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Er packt dich. Er stellt dich auf die Füße. Mach mal. Rückt er dir auch den Kopf zurecht. Er wäscht dir den Kopf. Er ist da auf tausendfache Weise. Ich bin bei euch. Ich werde euch nie verlassen, sagt er. Seht ihr? Und so könnt ihr tatsächlich getrost in das neue Jahr gehen, ihr Kinder Gottes. Ihr braucht keine Angst haben. Geht die Umwege Gottes fröhlichen Herzens mit, denn eins sage ich euch, lieber mit Gott in die Wüste als mit dem Teufel ins Paradies. Lieber mit Gott in das tiefe Tal als mit dem Teufel auf dem Vergnügungspark. Denn wer mit Christus unterwegs ist, der kommt in allerhand Schwierigkeiten. Aber er kommt an. Amen.